yet known. In spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Watch the Skies. Dieses Mal wieder mit einem schönen Double Feature. Ich finde, das sollten wir ja öfter machen und wir haben, glaube ich, auch noch einiges in der Pipeline. Und natürlich sind wieder an meiner Seite die absoluten Science-Fiction-Experten. Einmal der Jacko. Hallo Jacko.
Hallo.
Und der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallihallo.
Und wir haben nämlich lange überlegt gehabt, was wir so machen könnten. Und wir haben wieder ein Double Feature rausgesucht, was wir dieses Mal noch erweitern werden in ein Triple Double Feature. weil wir haben uns gedacht, wir suchen uns mal ein wenig die Körperfresser-Filme raus. In dem Sinne mit Körpertausch, Körperfresser, Alien-Invasion. Und haben dort 6 Filme gefunden. Ich will sie jetzt noch nicht spoilern, weil Teil 2 und Teil 3 kommen ja dann irgendwann erst noch. Wir fangen aber an mit den Klassikern, beziehungsweise mit dem Urschleim in dem Fall. Und zwar einmal mit dem Film Die Dämonischen aus dem Jahr 1956 und natürlich mit dem absoluten Klassiker Die Körperfresser kommen aus dem Jahr 1978. Deswegen könnte man den Podcast auch so zusammenfassen mit Niemand ist mehr er selbst. Und wer ist ein Alien und wer nicht? Außerdem sind das Pflanzen, die sind eigentlich vegan, oder? Kann man die essen? Aber das ist eine andere Frage. Die Vorlage ist der Roman The Body Snatchers aus dem Jahr 1955 von Jack Finney. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gelesen?
Nein.
Nö.
Okay, ich auch nicht. Also wir sind schon mal absolute Vorlagenexperten. das zentrale Motiv ist, Menschen werden im Schlaf durch emotionslose Doppelgänger ersetzt. Ich glaube, das kann man schon mal einwerfen. Ist jetzt auch kein riesiger Spoiler. Ich glaube, die Filme sind auch dementsprechend schon älter. Wir werden aber trotzdem nicht gleich alles wieder rausspoilern, sondern erstmal so rundherum um die Filme ein bisschen sprechen und dann einzelne Szenen wieder gewohnt raussuchen. Fangen wir an mit Die Dämonischen aus dem Jahr 1956. Ein Schwarz-Weiß-Film, Originaltitel Invasion of the Body Snatchers. Unter der Regie von Don Siegel mit dem Drehbuch von Daniel Mainwaring. Und wir haben als Darsteller einmal Kevin McCarthy und Dana Winter. Bei einem Budget von ungefähr 400.000 US-Dollar gab es damals ein Box-Office von 3 Millionen US-Dollar. Aber worum geht's denn überhaupt in den Film? Ding Dong, du hast bestimmt was sehr, sehr Tolles vorbereitet, was die Inhaltsangabe betrifft.
Ja, ich hab's versucht, spoilerfrei zu halten, aber das hat sich ja jetzt schon wieder erübrigt.
Das hat sich erledigt. Ich dachte mir so, das ist so das zentrale Thema. Der Titel heißt doch schon so.
Ja, trotzdem.
Ja, und ganz ehrlich, wenn wir das nicht spoilern, können wir gar nicht anfangen zu reden. Also so ein bisschen muss man ja.
Okay, ich fange an. In der Notaufnahme eines städtischen Krankenhauses wird ein aufgebrachter, völlig hysterischer Mann eingeliefert, der felsenfest davon überzeugt ist, dass man sich in allerhöchster Gefahr befindet. Sein Name ist Miles Bennell und er behauptet von sich selbst, Arzt einer nahegelegenen Kleinstadt zu sein, in der angeblich etwas Entsetzliches vor sich gehen soll. Als er sich etwas beruhigt hat, schildert er, was sich dort seiner Meinung nach zugetragen hat, nämlich das, was der Thomas gerade schon gesagt hat.
Okay, ja, vielen Dank. Genau, dann erstmal zur Einsortierung, Einordnung. Wie stehen wir denn überhaupt zu dem Film? War es eine Erstsichtung oder können wir uns noch daran erinnern, wann wir das erste Mal gesehen haben? Und ich fange wieder an. Ich habe vor, jetzt mittlerweile auch so 14, 15 Jahren, mal angefangen, so ganz, ganz viele Science-Fiction-Klassiker aufzuarbeiten. In dem Zuge auch ein paar Kritiken geschrieben, damals noch für Filmpanorama. Und dazu zählte der und habe den dann das erste Mal gesehen, kannte aber die 78er-Version, wo wir später noch zukommen, die kannte ich schon. Die anderen noch nicht so wirklich. Und dann gab es ja auch noch die 90er und die 2007er-Version. Genau, aber den kannte ich noch nicht und ich kann schon mal vorwegschieben, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dann sagt, weil ich finde den besser als die 78er-Version, also auch damals schon bei der Erstsichtung. Und das hat sich jetzt wieder bestätigt bei dem, wo ich beide Filme gesehen habe. Ich mag den mehr, ich finde den charmanter und ich kann auch noch ausführen, warum das so ist. Genau, und hat ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Wie war das bei euch? Ding Dong, magst du mal erzählen?
Also ich werde jetzt noch nicht verraten, welchen der beiden Filme ich besser fand. Das gibt's später irgendwann. Ich habe den aber auch so vor 7, 8 Jahren geschaut. Da habe ich nämlich auch, so wie du, angefangen, die, ich sag mal, die Klassiker der 60er, 50er, 40er, 30er im Horror- und Science-Fiction-Genre nachzuholen. Und für mich ist es, ich sag mal, einer der besten Science-Fiction- bzw. Horrorfilme der 50er Jahre.
Okay. Chaco?
Ja, ich habe die natürlich in der falschen Reihenfolge gesehen. Also ich habe zuerst den aus den 70ern gesehen, dann den, den wir auch noch besprechen werden, aus den 90ern. Und dann vor, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Jahren vielleicht, dann erst das Original aus den 50ern. Also kannte halt schon zwei modernere Versionen davon. Ich will jetzt auch nicht sagen, welche ich besser fand. Ich sag mal so viel, als ich diesen hier zum ersten Mal gesehen habe, war ich etwas enttäuscht aufgrund der hohen Erwartungshaltung, die ich an den hatte. Und habe ihn jetzt vor 2 Wochen halt nochmal für den Podcast geguckt. Und da habe ich ihn dann doch nochmal aufgewertet.
Ah ja.
So, wie was, das verrate ich gleich und wie es im Verhältnis zu den anderen ist, aber schon mal so, der hat jetzt bei der Zweitsichtung auch nochmal gewonnen.
Okay. Genau, Dignan, du hast es schon gesagt, für dich ist es einer der besten Science-Fiction-Filme aus den 50ern.
Würde ich sagen, ja.
Na, würde ich auch sagen. Und ich glaube, dass der auch durchaus einen Impact hatte damals. Ich habe jetzt nicht mehr genau nachgeschaut, was danach so folgten, ob nochmal Rip-Offs oder irgendwelche Genre-Änderungen davon hervorkamen. Aber ich glaube, er ist schon einer der wichtigeren Filme aus dieser Zeit, definitiv. Dann wieder ein bisschen Wissenswertes zum Film vorab. Das erste, vielleicht so ein bisschen zu den Effekten, weil zur kurzen Erklärung, wir haben ja schon gesagt, die Menschen werden irgendwie ausgetauscht. Ne? Wir können nachher noch mal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Was? Und man sieht auf jeden Fall sogenannte Pots, so Pflanzenkapseln, würde ich es jetzt mal nennen. Und da gibt es eine spannende Geschichte, wie die in der 50er-Jahre-Version umgesetzt wurden. Und zwar Produktionsdesigner Ted Howard hatte eine vergleichsweise einfache und kostengünstige Idee. Die kostete nur 30.000 US-Dollar damals, um die Pots herzustellen. Am schwierigsten wurden jedoch die Szenen, in denen sich die Kapseln dann öffnen bzw. aufbrechen und die Doppelgänger der Schauspieler zum Vorschein kommen. Dafür mussten nämlich körpernahe Abdrücke aus dünnen, hautengen Latex angefertigt werden. Und diese Herstellung der Abgüsse war für die Beteiligten äußerst anstrengend, weil dieses heiße Gussmaterial mussten sie quasi eintauchen und konnten dann nur noch mit einem Strohhalm im Mund atmen. Und Caroline Jones, die auch im Film mitspielt, die hat zum Beispiel unter Klaustrophobie gelitten und musste das trotzdem durchziehen, damit sie das herstellen können. Voller Körpereinsatz.
Ja, arbeitsrechtlich auch spannend, ne? Das war halt die 50er.
Damals gab es kein Arbeitsrecht. Du hattest das Recht zu arbeiten und das war's.
Genau. Außer Tom Cruise, der würde heute noch sagen, Strohhalm brauche ich nicht, gieß mich ein.
Genau, ich halte einfach die Luft an.
Genau.
Aber apropos Arbeitsrecht, der Film wurde in nur 19 Tagen gedreht. Cast und Crew arbeiteten 6 Tage pro Woche, sonntags war dann drehfrei. Und aufgrund von nächtlichen Außendrehs, die Regisseur Don Siegel unbedingt realisieren wollte, überschritt die Produktion den Zeitplan nachher nochmal um 3 Tage. Und das führte auch unter anderem dazu, wir kommen nachher nochmal zum Schlussakt, und dass der McCarthy ist dann so ganz hysterisch so auch da unterwegs. Das lag nicht nur am Schauspiel, sondern einfach, weil er völlig fertig war vom Dreh.
Ja, ist doch clever, ne? Das ist doch Method Acting auf einem ganz neuen Niveau. Macht die Leute so mürbe, dass sie irgendwann wirklich auch paranoid wirken.
Das hat doch Kubrick hier auch mit der Darstellerin von The Shining gemacht.
Ja, genau.
Der hat die doch die ganze Zeit scheiße behandelt.
Genau. Und der hat's ja auch nicht geschadet. Die redet nur positiv drüber.
Ansonsten ist der Film natürlich entstanden in der McCarthy-Ära mit dem sogenannten McCarthyismus beziehungsweise der Jagd nach Kommunismus. Und oftmals wurde der Film so in das Licht gestellt, dass er eigentlich eine politische Botschaft innehat. Dem widersprechen vor allen Dingen auch Autor Jack Finney als auch Hauptdarsteller Kevin McCarthy, die da eher so eine philosophische Ebene gesehen haben mit der Entfremdung etc. pp. Regisseur Don Siegel hingegen war davon überzeugt, dass sein Film definitiv auf totalitäre Systeme und McCarthy abzielte. Also das so ein bisschen dazu. Ich glaube, da können wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, was der Film so als Tonlage auch hervorruft. Was ich aber spannend fand, der Film sollte eigentlich ganz viel Humor beinhalten. Wusstet ihr das?
Nee.
Und zwar gab es eine Testvorführung und dabei, also nach der Testvorführung, wurde ein Großteil des ursprünglichen Humors und der menschlichen Momente aus dem Film rausgeschnitten. Denn das Publikum konnte der Handlung nur schwer folgen und hatte an den falschen Stellen im Film gelacht. Sodass das Studio dann darauf bestand, diese ganzen Kürzungen vorzunehmen. Ich konnte jetzt auch nicht mehr in Erfahrung bringen, wie viel gekürzt worden ist, aber ich glaube, es waren durchaus ein paar Minuten. Und es entsprach damals nicht der Filmpolitik, Humor und Horror miteinander zu vermischen. Das wäre, glaube ich, auch eine spannende Version geworden.
Total, vielleicht hätte ich dann mal gern gewusst, an welchen Stellen sie gelacht haben.
Ja, genau.
Das wäre sehr spannend zu wissen.
Genau, ansonsten noch was Kleines. Man sieht kurzzeitig in einer ganz kleinen Rolle als Zählerableser Regisseur Sam Peckinpah, der unter anderem bei dem Film auch als Dialogcoach gearbeitet hat. Und Kevin McCarthy hatte später nochmal eine Rückkehrrolle als Dr. Miles J. Bennell in dem Remake Invasion of the Body Snatcher, über den wir gleich sprechen. Und in Looney Tunes, Back in Action. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich glaube, den muss ich auch irgendwann nochmal gucken.
Ich glaube ich nicht, aber das wusste ich auch nicht.
Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt rein in den Film. Und zwar mit meiner obligatorischen Frage. Wie hat der Film denn euch so abgeholt? Man sieht ja, du hast es beschrieben, am Anfang ja quasi so einen hysterischen Doktor, der versucht, die Leute davon irgendwie zu überzeugen, dass Menschen nicht mehr Menschen sind und irgendwie eine große Gefahr droht. Wie hat euch das denn so abgeholt, vor allen Dingen mit dem Bruch danach, dass dann so die Geschichte im Rückblick von ihm erzählt wird? Ding dong.
Mir hat es durchaus gefallen. Ne? Du wirst durch diese hektische Anfangsszene halt schon so ein bisschen eingelotet, dass da halt, ne, es ist auf jeden Fall irgendwas im Gange, du weißt aber noch nicht was. Und ich mag halt diesen Wechsel von dieser Hektik und diesem hysterischen, bedrohlichen hin zu dieser idyllischen Kleinstadtatmosphäre. Ja, das kommst du dann in diese, wie heißt es, Santa Mira.
Ja, genau.
Und es ist ja so, ich sag mal, so ein bisschen so diese romantisierte Vorstellung dessen, wie so eine Kleinstadt aussieht, ne? Jeder kennt jeden und alles ist in Ordnung. Und ich mag das irgendwie. Ja, das hat mir gefallen, dieser Kontrast, ja. Jaco.
Geht mir ähnlich. Das ist zwar auch nicht neu, selbst 56 noch nicht. Das hat mich, weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Dead on Arrival von 1950. Da gab es auch mal ein Remake von aus den 80ern mit Dennis Quaid, wo ein Typ in die Polizeistation kommt und sagt, er wurde vergiftet, er hat nur noch so und so viele Stunden zu leben. Und dann wird erst die Geschichte erzählt quasi.
Okay.
Und das ist hier so ähnlich, ne? Also dass der da hinkommt und sagt, oh, groß Terror, und dann wird erst die Geschichte rückblickend erzählt. Und das mag ich eigentlich total. Gerade bei diesen 50er-Jahre-Filmen, die ja, wie du schon sagst, dieses Idealbild einer amerikanischen Kleinstadt zeigen, vielleicht sogar ein bisschen zu ideal, das passt ja ganz gut dann zu dem, was noch kommen mag. Alles ist total harmonisch, alles ist so gediegen und nett und ja, es hat mich ein bisschen erinnert an so eine Folge Twilight Zone, so wie das halt oft so anfängt.
Gibt ja auch in der ersten Staffel von Twilight Zone gibt's auch eine Folge, wo es um Paranoia geht. Glaube ich auf der zweiten Disc drauf. Ich weiß leider den Titel nicht mehr. Vielleicht.
Ich bin ja bei der zweiten noch nicht. Ich habe ja nur die erste bisher gesehen. Ich habe die ja auch hier, aber noch nicht weiter geschafft. Aber so grundsätzlich geht es ja da auch oft so los, ne? Und das war auch das, was dann später passiert, hätte da durchaus reinpassen können. Also den Einstieg, der hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, diesmal noch besser, aber da kommen wir später noch zu, da er tonal doch sehr anders ist als das Remake.
Ja.
Und ich hatte vielleicht was in die Richtung mehr erwartet auch. Damals, beim ersten Mal gucken.
Okay. Genau, ich fand das auch wieder super jetzt auch bei der Zweitsichtung, weil du bist halt erstmal wieder neugierig und was passiert dann? Und ich finde auch, dass der Doktor wird auch gut als Figur eingeführt. Ne? Du hast es gerade beschrieben von diesem ideellen Dorf quasi. Er kennt auch jeden und sagt dann, ach, die Patienten und ne, meine Helferin ist ja da und ach, der kleine Junge kommt ja wieder vorbei und was will er denn so ungefähr? Ne? Mhm. Also das fand ich auch wieder cool. Danach gibt's so ein paar Sachen, wo du dann denkst, so verhalten sich Menschen definitiv nicht. Ich glaube auch nicht in den 50ern. Da gibt's so ein paar Sachen, die sind ein bisschen seltsam. Und dann spinnt sich ja quasi so nach und nach in diesem Schwarz-Weiß-Szenario, ne, du hast gerade auch gesagt mit dem Twilight Zone, dieses Paranoia, ne, dass dann immer mehr Leute sagen, so von wegen, ja, meine Mutter oder ne, meine Schwester ist nicht meine Schwester oder mein Onkel, und das wird ja dann immer mehr und baut sich so auf, und das gefällt mir heute immer noch. Und das ist, glaube ich, auch so das, was, wovon auch nachher später die Filme hauptsächlich auch so ziehen. Dieses Gefühl, es ändert sich was und alle verhalten sich vielleicht auch anders. Das sieht man hier in dem Film nicht so stark, finde ich. Es wird immer nur davon geredet, dass sie sich verändern. Und wenn du sie dann siehst, dann denkst du sie, ja, die verhalten sich halt trotzdem. Und das wird ja argumentiert mit, sie haben keine Gefühle mehr oder sie wirken so gefühlslos. Und dann gibt's eine Szene, wo er dann später auch auf so einen Typen trifft, der so Rasen mäht. Und da hatte ich nicht so das Gefühl, dass sich da so widerspiegelt. Also der Film erzählt sehr, sehr viel und sagt sehr, sehr viel. Aber ich finde, die Bilder holen mich nicht immer ab. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Also ich mochte das, weil es gerade so subtil ist, ne? Also ich will jetzt noch nicht zu dem 70er Remake springen, aber da ist es ja dann doch ziemlich anders. Mhm. Und eigentlich ist es ja die, ich sag mal, effizientere Methode, jemanden zu unterwandern, weil es so wenig Anhaltspunkte dafür gibt. Und das macht das ja noch unheimlicher, weil du hörst, dass Leute sagen, das ist nicht mehr mein Partner, aber es gibt weder von den Gesichtsausdrücken noch von den Verhaltensweisen irgendwelche Anhaltspunkte. Hm. Die gibt es einfach nicht. Und das, finde ich, erhöht das Ganze noch so ein bisschen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, das wollte ich auch sagen. Auch gerade diese Szene mit dem Typen am Rasenmäher, man merkt es nicht wirklich, aber zum Beispiel der kleine Junge behauptet ja auch, das stimmt nicht, das ist nicht meine Mutter, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es da ist. Und natürlich glaubt das keiner, eben weil es auch, erstmal ist es ein kleiner Junge, die erzählen halt Blödsinn, aber es hat, wie du schon sagst, gar keine Anhaltspunkte am Verhalten, an der Mimik, an sonst was. Und das finde ich insgesamt besser, weil man dann denkt, okay, nur jemand, der den super gut kennt und den vielleicht in ganz intimen Momenten vielleicht mal erwischt, erkennt das oder hat das im Gefühl. Und jemand, der von außen drauf guckt, merkt es nicht. Mir kam da gleich hier der Inversion vom Mars in Sinn, den wir auch schon gehabt hatten, der 3 Jahre vorher war, wo die dann alle sofort mal wie Roboter und nur noch starr nach vorne geglotzt haben. Und das war natürlich das totale Gegenbeispiel von subtil. Da hast du den gedacht, wer merkt denn das nicht, dass mit denen irgendwas nicht stimmt? Ja. Und da ist das natürlich die weitaus elegantere Variante. Und auch bedrohlicher natürlich, weil es ist halt deutlich subversiver, was da passiert.
Na gut, wenn es absichtlich natürlich eingebaut worden ist, dann gebe ich euch vollkommen recht, weil dann ist die Bedrohung natürlich auch viel, viel stärker, weil Leute von außen denken sich, oh ja, der verhält sich ja irgendwie so wie normal, wie ich beim Einkaufen gesehen habe, ne?
Richtig, was ja dann auch die ganz, was ja auch nachvollziehbar ist, dass dann jeder daran zweifelt und sagt, was ist denn mit dir, spinnst du, das ist doch alles wie immer.
Mhm. Wie war denn sonst die Inszenierung so für euch? Vom Aufbau, ne, wie sich das so langsam mit dem Suspense und, ne, dann wird's ja immer dramatischer und irgendwann gibt's ja dann auch den Reveal quasi, was dann tatsächlich passiert. Hat euch das gefallen? War das so vom Pacing her auch gut? Weil ich finde, der macht das besser als die 78er-Version. Wir müssen auch zwischendurch immer mal wieder einen Vergleich ziehen. Mhm. Da sage ich nachher nochmal was zu, aber ich fand das hier besser umgesetzt.
Also was mir gefallen hat persönlich, also ich finde, ich gebe dir da so viel recht, der hat keinen Leerlauf und der hat keine Füllszenen. Ne? Mhm. Gerade bei den 50er Jahren Genre-Kino, Horror, Science-Fiction, hast du sehr häufiger, dass der Mittelteil ziemlich flach wird. Ja? Du hast so eine starke Anfangsphase, du hast ein starkes Finale, aber so im Mittelteil wird es sehr dialoglastig und passiert nicht wirklich was. Das ist hier natürlich auch dialoglastig und es passiert nicht so wirklich viel. Aber ich fand es sehr interessant, weil ich sag mal, es tritt nicht auf der Stelle. Es kommen so kleine Erkenntnisse, hier ein Erkenntnis, da eine Erkenntnis, dort eine Erkenntnis. Ne? Dann haben wir ja das erste Mal, wo wir einen dieser Pot-People sehen. Wir halt auf diesem, was war es, ein Billardtisch, glaube ich, ne, liegt. Mhm. Und mich hat das schon gecatcht. Also ich fand das gut und auch spannend. Für mich ist es eher so der Punkt, ab dem sie flüchten müssen. Da fällt es für mich ab. Aber bis dahin hat's mir überraschend, also, na, was heißt überraschend? Ich hab ihn jetzt das zweite Mal gesehen. So richtig überraschend war es jetzt nicht für mich, aber damals war es für mich so, ja, gut, ich war es halt gewohnt von 50er-Jahre-Filmen, dass sie halt einfach im Mittelteil so ein bisschen flacher werden und das hat der hier halt gar nicht.
Mhm. Ich kann dir heute nur zustimmen, das ist ja fantastisch. Gebe ich dir vollkommen recht. Also der Aufbau des Films ist wirklich gut, auch wie der die Spannung im Prinzip weiterentwickelt. Und der wird niemals langweilig. Ich finde tatsächlich auch, dass der hinten rausfindet, besonders am Ende, da kommen wir dann auch noch drauf. Ich meine, das ist nicht ganz so, wie sie es wohl geplant hatten. Das finde ich ein bisschen schade. Und dass ich finde, dass der ein bisschen hinter seinem Potenzial zurückbleibt, was da noch machbar gewesen wäre, auch erzählerisch. Aber er ist niemals irgendwie schleppend oder so und hat einen kontinuierlichen Spannungsbogen, der sich immer weiter entwickelt. Es ist ein großer Unterschied, finde ich, auch gefühlt zu dem 70er-Jahre-Film, einfach weil die auf was ganz anderes vorhaben, wie sie es erzählen. Da gefällt mir persönlich die Variante aus den 70ern besser. Die ist ziemlich anders, aber auch das hat seinen Reiz. Und ich weiß, dass heute wusste ich das mehr zu schätzen als vor ein paar Jahren.
Was ich noch einwerfen würde, ist halt die Kameraarbeit. Weil die finde ich für so eine Art von Film, und ne, wir haben das Budget ja vorhin gesagt gehabt, der hat jetzt nicht das exorbitant größte Budget der Welt gehabt, ne? Aber ich finde, dafür haben sie den cineastisch für die Zeit auch sehr, sehr gut eingefangen. Ich habe gerade überlegt, wie die Musik war, aber da fällt mir gerade nichts mehr ein. Ich glaube, das ist die 78er-Version deutlich stärker.
Mm, ja. Definitiv, ja. Aber Don Siegel, das war ja auch ein guter Regisseur, also rein handwerklich.
Ja,
also,
ja.
Ich wüsste jetzt keinen Film, bei dem ich sage, oh, Don Siegel hat Regie geführt, der war aber jetzt nicht, also handwerklich nicht gut. Mm. Also, das war immer ziemlich ordentlich.
Ja, das merkt man da auch. Genau, ansonsten, ich finde, Nebenfiguren könnte man nochmal ansprechen, weil die sind relativ belanglos. Die sind dann nachher einfach dabei. Der Hauptfokus liegt halt auf den Doktor und seine Jugendliebe, die dann zurück ist. Aus New York ist es, glaube ich. So, aber sonst der Rest der Figuren ist eher so ein bisschen so Beiwerk.
Wobei ich sagen muss, ich fand sie jetzt nicht unsympathisch. Also ich fand allgemein, ich fand die beiden Hauptfiguren fand ich sympathisch und ihr befreundetes Pärchen da, die mochte ich eigentlich auch. Ich gebe euch recht, die werden jetzt nicht irgendwie groß aufgeblasen zu jetzt facettenreichen Charakteren oder so, aber sie waren zumindest sympathisch genug, dass ich so an ihrem Schicksal ein Interesse hatte. So.
Ja, das stimmt. Ja, der Film ist halt relativ kurz, da bleibt auch nicht so viel Raum jetzt zum Beispiel für die Nebenfiguren. Mm. Das ist einfach so. Was ich mir als Kritik noch vermerkt hatte, war, ich finde, dass die relativ schnell schlussfolgern, was da passiert, obwohl das ja eigentlich etwas ist, das würde man normalerweise nicht annehmen, und liegen relativ schnell auch ziemlich richtig damit. Das hat mich so ein bisschen irritiert, sage ich mal.
Naja, das waren in der 50er Jahre, da waren sie alle misstrauisch.
Genau.
Ja, aber dass die halt auch relativ... Das einfach so mehr damit, nicht wie sagen, achselzuckend hinnehmen, aber so relativ schnell kommen, oh, das könnte ja das und das sein. Hm, ja, oh, das ist es dann wohl. Wo ich mir denke, ja, also ich wäre da skeptischer, auch wenn ich das mit eigenen Augen sehe, aber ja, mein Gott. Gut, damit hat man vielleicht auch eher Sachen geglaubt, weil, ne, man hat ja auch immer Angst vor den bösen Invasoren. Und wenn wir schon wieder bei der politischen Ebene, weil ich glaube nämlich auch, dass da sehr viel Politisches drinsteckt. Und wenn Don Siegel das auch sagt und der war der Regisseur, vielleicht hat das auch bewusst so gelenkt.
Mhm. Würde ich halt auch sagen, ne? Also du hast halt diese ganze Zeit diese, oh mein Gott, Verschwörung irgendwo im Hintergrund und was passiert und wir werden unterwandert und
genau.
Man muss halt gucken und du hast diese Verfolgung halt von, ne, die Flucht beispielsweise, das sind ja alles so deutliche Hinweise einfach, genau. Wo man eigentlich sagen könnte, klar, man kann diese philosophische Ebene mit einwerfen. Da gebe ich euch beiden aber recht, wenn man das natürlich dann so sieht, dass es viel subtiler ist von dieser Umwandlung her, dann wäre es ja gar nicht dieser philosophische Anspruch zu sagen, wir haben jetzt Menschen, die sich von ihren Gefühlen entkoppeln und irgendwie diese, auch in den 50ern gab es ja solche Debatten von wegen, ach, der moderne Mensch ist irgendwie, ne, anders beispielsweise und entkoppelt sich von seinen Gefühlen und von der Liebe. Aber das kann man natürlich auch deutlich anders sehen. Also ich wäre da, glaube ich, auch eher vielleicht auf der Regisseurebene. Anders als in meiner Kritik damals, weil da hatte ich eher die philosophische Ebene mit reingeschrieben gehabt.
Ja, okay.
Hatte ich nochmal nachgeguckt.
Ja, aber ist ja in Ordnung, wenn du das damals für dich so interpretiert hast. Ich meine, Filmkritik ist ja subjektiv.
Eben, ja, genau. Also da hatte ich eher den philosophischen Aspekt im Vordergrund genommen. Aber wird es vielleicht heute so, keine Ahnung, pari pari, vielleicht haben sie sich so gegenseitig im Konflikt dann beides eingebaut.
Ich finde, das passt halt sehr gut in den Zeitgeist generell. Das hatten wir auch schon bei ähnlichen Science-Fiction-Filmen. Wie gesagt, Invasion von Mars und Blob hatten wir ja auch schon. Formicula. Mhm. Du kannst das ja alles irgendwo da mitlesen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die alle in diesem Zeitraum entstanden und alle eine sehr ähnliche Leseart haben, beziehungsweise alle so eine Bedrohung aufbauen, die man halt sehr, sehr gut auf den Alltag übertragen kann und die den Leuten damals wahrscheinlich auch wirklich Angst gemacht hat. Dass sie eben Angst davor haben, dass auf einmal ihre, wenn wir mit dieser Kleinstadt-Idylle, die vielleicht extra so dargestellt wird, dass sie so perfekt US-amerikanisch wirkt, so das Idealbild eben, hier ist noch die Welt in Ordnung und alles ist gut und alle haben die richtigen Werte und jetzt sind da Fremde drin, die anders denken, aber so tun, als wären sie einer von uns und so langsam alle umdrehen, mehr oder weniger. Das ist ja genau das. Also wenn es halt nicht diese Intention war, das kann mir eigentlich keiner erzählen, weil die Leute haben ja auch damals gelebt, auch der Autor des Buchs, in welcher Käseglocke soll man denn gelebt haben, um das nicht so zu lesen?
Ja, eben, das ist es. Also auch wenn Don Siegel sagt, er hat damit kein politisches Statement machen wollen und jetzt nicht irgendwie...
Der Don Siegel schon. Der Autor der Vorlage angeblich ja nicht. Und der Hauptdarsteller haben gesagt, nö, das ist nicht so.
Genau, der hatte eher gesagt, ne?
Ich richtig. Dachte, Don Siegel hätte ebenfalls gesagt, dass er kein politisches Statement abgeben wollte und keine Allegorie auf Paranoia.
Also stand's jetzt zumindest in den Trivias. Also
ich habe mich jetzt auf Thomas verlassen.
Genau. So. Also ich hab's im Kopf gehabt, dass Don Siegel gesagt hat, es war kein Statement und er wollte vorrangig einen spannenden Film drehen. So habe ich's im Kopf. Aber das schließt das andere nicht aus. Ich meine, ihr habt's ja schon gesagt, er hat ja auch in dieser Zeit gelebt und
ja.
Das war ja auch bei King Kong. Wie hieß der Regisseur? Cooper, oder?
Ja.
Da war es ja auch so, da wird ja auch reingedeutet, dass es eine Allegorie auf den Sklavenhandel sein könnte, was mit King Kong passiert. Er selber sagt aber, hat er jetzt gar nicht so vorgehabt. Aber ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass er von sich selber gesagt hat, es kann sein, dass er unterbewusst beeinflusst wurde von diesem, ne, weil es halt ein gesellschaftliches Thema ist. Ne? Und so könnte es ja hier auch sein. Ne?
Ja.
Du hast es nicht im Kopf, aber durch das, was du so erlebt hast, was du mitbekommst, drehst du etwas, von dem du gar nicht weißt, dass es so gedeutet werden kann.
Ja, weil es eben so, also gerade zu deiner Lebensrealität einfach auch gehört, dass diese Ängste eben vorherrschen, dass das den Leuten Angst macht, genau.
Ja, richtig. Ja. Okay, ich würde hier mal den Deckel drauf machen, mal in den Spoilerbereich eintauchen, wenn das für euch okay ist. Ich würde jetzt einfach nur sagen, für die, die den Film noch nicht gesehen haben, macht es unbedingt, gerade wenn ihr Science-Fiction mögt und auch ältere Filme auch gegen Schwarz-Weiß nichts habt. Wenn ich meinem Sohn mit Schwarz-Weiß-Filmen kommt, dann sagt er immer schon, oh Papa, was soll das denn? Also von daher...
Wie meine Freundin.
Genau, aber falls das kein Hindernis sein sollte, guckt ihn auf jeden Fall. Wie gesagt, ist einer der besseren oder sogar, wenn nicht sogar einer der besten Science-Fiction-Filme aus der Zeit. Ergänzung? Nein? Okay. Dann steigen wir ein in den Spoiler-Bereich.
Wobei, Spoiler ist jetzt relativ, ne? Ich meine, wir haben ja alles schon irgendwie gesagt von dem Film. Die ganze Prämisse ist ja schon draußen.
Ja, aber wir müssen ja nochmal über das Finale aussprechen beispielsweise.
Da müssen wir definitiv drüber sprechen, ja. Hm?
Ja, wir sollten vielleicht auch erstmal darüber sprechen, was wir noch gar nicht gemacht haben, wie man sich verwandelt. Nämlich, wenn man einschläft, dann verwandelt man sich. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich gemein, weil im Schlaf sind wir am verwundbarsten. Und genau in dem Moment erwischt es uns. Und im Grunde wird sowas wie Nightmare oder so vorweggenommen, ne? Mhm. Nightmare on Elm Street.
Das stimmt, ja.
Ja, genau. Da gibt's ja dann danach auch, wo sie auf diese Pots dann finden, ne? Und dann ja auch die Szene mit den Körperdubeln. Ich habe ja erklärt, wie sie entstanden sind. Ist auch schon, sieht auch immer noch gut aus, ehrlich gesagt. Genau. Und dann wird ja gesagt, okay, du darfst nicht schlafen. Und das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte am Ende, die ich habe. Weil er flieht ja dann mit seiner Freundin und wird ja dann verfolgt, ne, von den allen, also das ganze Dorf, ganze Stadt ist schon quasi übernommen und dann sollen die ja schon in die nächsten Dörfer fahren, wo sie da Familien haben, um die dann auch übernehmen zu können. Und es gibt dann die Gärtnerei, wo dann das Ganze schon gezüchtet wird, beispielsweise, also richtig schon produktionsmäßig. Und er flieht dann in diese Mine mit ihr und hört dann ja Musik und geht ja dann raus aus der Höhle und sie bleibt zurück. Und du siehst halt in keiner Weise, wie lange er unterwegs ist und wie lange sie da geschlafen hat. Und er findet sie an dieser Position wieder. Sie verhält sich normal. Und erst als er sie dann küsst, stellt er fest, oh nein, sie ist ausgetauscht. Und da fehlt mir so ein bisschen so dieser Akt, ne, von wegen, was ist dazwischen passiert. Da war ich jetzt wieder bei der neuen Sichtung, dachte ich so, irgendwie, das ist komisch.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, in einem 70er-Jahre-Film ist es tatsächlich auch an manchen Stellen, dass ich nicht verstehe, warum manche Prozesse ewig lange dauern.
Richtig.
Und manche ratzfatz.
Genau.
Definitiv. Also da gibt es nämlich eine ähnliche Szene, da ist das scheinbar in 10 Minuten abgetan, du hast nicht mehr mitgekriegt, wann ist denn das passiert. Und manche, gefühlt liegen die da 2 Nächte rum und sind immer noch nicht fertig. Mhm. Vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie wenn man mit vollem Magen ins Wasser geht, soll man auch nicht. Vielleicht hat man vorher nichts essen oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas.
Je nachdem, wie groß der Geist ist.
Ja, genau. Und er hat so viele Narben, das dauert ewig, bis wir den reproduziert haben hier. So viele Haare auf dem Rücken. Ne? Ja, keine Ahnung. Also das ist gut, aber da muss es ja auch keine Logik geben. Es ist ja wirklich so, da geht's halt mal schneller, da nicht, steckt man halt nicht drin. So.
Ja, aber die Szene ist natürlich, wenn man jetzt sehr genau drüber nachdenken will, was aber, muss ich sagen, bei dem Film, wenn du ihn das erste Mal guckst, jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Also zumindest bei mir jetzt nicht, im Nachhinein dann schon, aber während des Guckens selber habe ich mich daran jetzt nicht gestört. Ist natürlich aber schon so, die rennen ja denen jetzt nicht mit den Schoten in der Hand hinterher.
Ne? Richtig,
also eigentlich muss ja eine Schote in deiner Nähe sein, damit du quasi, ich sag mal, neu geboren wirst, ja. Das heißt, die müssten jetzt dahin gerannt sein, irgendwo eine Schote herbekommen haben, sie schlafen vorgefunden haben, die Schote daneben gepackt haben, wieder weggerannt sein. Es wirkt schon schwierig. Und so wie ihr sagt,
schwierig.
Haben wir
genau.
Auch im 70er-Jahre-Remake an mindestens einer Stelle so eine Szene, wo man sich fragt, so, wie genau?
Ja,
da gibt es so ein paar Logik-Sachen, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Und das hat mich aber in der 50er-Version gibt's nur das eine, was mich so ein bisschen gestört hat, wo ich so denke, okay, da fehlt jetzt irgendeine Information. Mhm. Ansonsten zum Ende selbst, Jaco, du hast es angekündigt oder kurz angeteasert, willst du mal erklären, welche Idee eigentlich ursprünglich in den Film gesteckt hatte?
Das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachlesen, weil ich weiß es jetzt aktuell nicht mehr. Ich habe es nachgelesen, weil mir damals wie auch jetzt bei der Zweitsichtung, habe ich beim Ende zuerst gedacht, das ist ja aber irgendwie schwach. Und dann habe ich auch damals schon irgendwie nachgelesen, ach, die hatten ja eigentlich was anderes vor. Es wurde aber entsprechend abgeändert vom Druck des Studios wohl her, weil die eben ein positiveres Ende haben wollten, kein so pessimistisches Ende.
Genau.
Ich kann dir aber jetzt mehr genau sagen, wie das Originalende war. Ich habe es vor 3 Wochen auch nochmal gelesen, aber bevor ich jetzt Falsches sage, hast du es denn auf dem...
Wie das Originalende ist, weiß ich gar nicht. Ich kann mir vielleicht vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Also, dass dann er alles gesagt hat und dann wird plötzlich dann der Reveal gemacht von wegen, ach, die sind alle schon verwandelt, die um ihn herum stehen. Das wäre eine coole Version gewesen.
Es wird auch in die Richtung gehen, dass du eben so ausweglos bist von wegen, es ist eh schon alles zu spät. Und genau. Hier wird es ja eher so dargestellt, na, du bist ja gerade noch rechtzeitig gekommen und jetzt können wir die Invasion doch noch aufhalten.
Richtig.
Was ich finde überhaupt nicht zum Tonfall des Films passt. Also auch gerade, weil du ja so anfängst mit diesem Aussichtslosen, er kommt dahin und bittet um Hilfe. Das wäre doch viel besser, wenn es dann eben da schon zu spät gewesen wäre.
Genau, aber sie haben es umgeschnitten, weil sie halt gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall ein positives Ende. Und deswegen gibt es dann, also erstmal gibt es ja diese Highway-Szene, da wollte ich nochmal sagen, wenn er da auf diesem Highway unterwegs ist, da fahren auch Stunt-Leute, aber das Licht, die Lichtverhältnisse waren sehr, sehr schlecht. Also es gab durchaus die Chance, dass er angefahren wird, also der Hauptdarsteller. Und ich habe ja schon erklärt, der war völlig am Ende. Also er ist da tatsächlich auch nur noch so rumgetorkelt, weil einfach der Dreh am Ende war, so ungefähr. Das wollte ich noch einwerfen. Und dann, wie quasi ja erklärt wird, dass sie dann ihm glauben, weil ein LKW umgestürzt ist auf der Autobahn mit diesen Dingern an Bord. Und die kommen ja dann zufällig vorbei und bringen ihn dann ins Krankenhaus und sagen dann, ja, da war was Komisches auf dem LKW. Oh, ja, was denn? Erzähl doch mal. Und alle dann so, oh nein, er hat die Wahrheit gesagt. Das ist echt so, ha, okay.
Na, jetzt passt aber ja auch zu dem, was ich am Anfang meinte. So, die gucken sich da an, was ist denn da los? Das ist wahrscheinlich so und so. Ja, du hast recht. Wo ich mir auch denke, ja, nee, auch wenn da auf dem LKW, was soll da runtergefallen sein? Das ist diese Theorie sofort bestätigt, dass du sagst, ja Mensch, hat er doch die Wahrheit gesagt. Ich meine, selbst wenn da 10 lebende Alfs runtergefallen wären, hätte er auch mal gesagt, das glaube ich nicht. Da müssen wir erstmal gucken, ne? Bevor wir die Räuberpistole hier abnehmen. Aber nee, das ist dann so. Passt.
Hey, die haben sich doch eh die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass irgendwo Kommunisten sind. Ob es jetzt Kommunisten sind oder irgendwelche Schoten und Pflanzenaliens. Wo ist der Unterschied? Die waren doch alle schon in der Alarmbereitschaft. Ja,
genau. Stimmt, irgendwas muss gefährlich sein. Wird die Behörde hier noch dicht gemacht. Irgendwas müssen wir jetzt hochnehmen.
Okay, gut. Habt ihr noch was zu die Dämonischen, wie er ja im Deutschen heißt?
Also ich sage jetzt einfach nur noch dazu, dass ich das Ende, obwohl es ein hoffnungsvolles ist, trotzdem als ein offenes Ende für mich interpretiert habe. Oh. Also nur weil die jetzt Bescheid wissen, heißt es für mich persönlich jetzt nicht unbedingt, dass da alles schon geregelt ist.
Okay.
Ja.
Nicht zwingend vielleicht, aber es macht halt schon so den Eindruck, oh Gott sei Dank, das ist ja nochmal gut gegangen irgendwie.
Es gibt zumindest einen Hoffnungsfunken, ja.
Genau, aber die Frage wäre ja, wie sie die Doppelten erkennen können. Ne?
Ja, und wie weit das Ganze sich in Amerika verteilt. Ja. Ist es jetzt wirklich nur dort? Ist da der Ausgangspunkt oder gibt es vielleicht mehrere Ausgangspunkte innerhalb von Amerika? Ne? Das ist nicht...
Okay, aber zumindest ist ja die Regierung schon mal öffentlich gewarnt und man nimmt diese Gefahr ernst. Das wäre ja zumindest schon mal da.
Wenn die Regierung nicht schon unterwandert ist.
Maybe.
Da übrigens nochmal einen Punkt, den ich einwerfen will, weil er versucht ja nach außen zu telefonieren. Damals gab es ja noch Telefonisten, die quasi dann die Stecker gesteckt haben. Mhm. Das ist auch eine sehr coole Szene von wegen, ja, warten Sie, ich versuche Washington zu erreichen. Oh, ich kann Washington nicht erreichen. Ich kann Los Angeles nicht erreichen. Bitte bleiben Sie dran, wir melden uns wieder. Und denkst du, oh, okay.
Ja, wäre heute ein bisschen schwieriger, aber gut, da müssen wir andere Wege finden.
Ja.
Was ich noch sagen kann, ich habe ja schon gesagt, ich fand den jetzt besser als beim letzten Mal. Ich würde den auch zu den besten Science-Fiction-Horrorfilmen der 50er Jahre einordnen. Wie gesagt, ich mag die 70er-Version noch lieber, auch jetzt immer noch, weil die einfach dem, wie ich diese Geschichte gerne interpretiert hätte, einfach näher kommt, auch von der Stimmung her. Ich kann dem aber jetzt deutlich mehr abgewinnen als früher. Es ist für mich kein Meisterwerk, aber es ist schon ein sehr wichtiger Film seines Genres.
Wollen wir noch Punkte machen, oder?
Also bei mir wäre es eine 7. Ich hätte den vorher bei 6,5, jetzt ist eine glatte 7.
Bei mir ist auch eine 7.
Ich glaube, ich liege immer noch bei 8.
Angeber.
Naja, wir werden ja gleich sehen, was er von dem anderen Film hält. Da geht's dann wahrscheinlich auseinander.
5 Punkte!
Nein, so schlimm ist nicht. Okay, dann kommen wir zum zweiten Film. Und zwar Die Körperfresser kommen aus dem Jahr 1978. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was auch über erzählt. Im Original heißt er Invasion of the Body Snatchers, Regie Philip Kaufman. Wir haben das Drehbuch von W.D. Richter, wir haben Donald Sutherland in der Hauptrolle, Brooke Adams, Leonard Nimoy und Jeff Goldblum. Wobei ich bei Jeff Goldblum echt mal, das habe ich vergessen bei der Sichtung, dass der mitspielt. Das war sehr lustig, als ich den jetzt wieder gesehen habe. Budget waren 3,5 Millionen US-Dollar, Box Office waren 25 Millionen US-Dollar. Also er war auch deutlich erfolgreich als Science-Fiction-Film in der Zeit. Und worum geht es? Ding Dong, du hast bestimmt wieder was vorbereitet.
Ja. Als der städtische Gesundheitsinspektor Matthew Bennell von seiner Arbeitskollegin Elizabeth Driscoll wiederholt gesagt bekommt, dass ihr Lebensgefährte nicht mehr ihr Lebensgefährte sei, ist er wenig überzeugt. Er rät ihr, mit seinem Freund, dem bekannten Psychiater Dr. David Koeppner, zu sprechen. Als Bennell allerdings von immer mehr Leuten hört, die das Gleiche wie Elizabeth behaupten, wird er doch skeptisch. Könnte vielleicht doch etwas Größeres dahinter stecken.
Okay, dann auch hier die Frage, wie stehen wir zum Film? Erstsichtung, wann das erste Mal gesehen? So ein bisschen haben wir ja schon erzählt, wiederholt es jetzt einfach nur nochmal von mir. Ich kannte die Version vor der 50er-Version und habe nachdem auch erst die 90er-Version geguckt, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen. Von der 2007, da rede ich jetzt erstmal nicht. Und fand den damals, oh, das ist auch wirklich lange her, wo ich den gesehen habe. Das muss schon auch noch irgendwann Ende der 90er oder Anfang, ja doch, glaube ich, Ende der 90er gewesen sein. Im Free-TV irgendwann mal. Und da fand ich den sehr beeindruckend, weil ich einfach noch nicht so alt war und noch nicht so viele Horrorfilme und Science-Fiction-Filme kannte. Und fand den bei der Erstsichtung wirklich so, oh mein Gott, stell mal vor, das passiert in Wirklichkeit. Und dann sind die ganzen Leute nicht mehr die Leute. Das ist ja furchtbar. Genau, das so ein bisschen von mir. Ding Dong.
Ich habe den im Grundschulalter gesehen.
Oh.
Und zwar war der auf einer selbst aufgenommenen VHS von meinem Vater mit drauf. Hinten entweder bei Jaws oder bei Alien.
Oh, gute Kassette.
Das Fiese war aber, die letzten 15 Minuten ungefähr haben gefehlt.
Oh.
Weil das Band war zu Ende. Das heißt.
Oh, solche Tapes hatte ich damals auch. Das ist furchtbar.
Ja, das war furchtbar. Vor allem, weil mir der Film auch scheiße Angst gemacht hat. Und es hilft ja dann doch. Gut, bei dem Film hilft es vielleicht nicht, wenn du das Ende siehst.
Nee. Ne?
Aber es war dann schon sehr unbefriedigend, als dann einfach das Band zurückgespult hat. Ich habe dann aber irgendwann, viele Jahre später, die restlichen 15 Minuten auf DVD gesehen.
Na Gott sei Dank. Ich kann mir schon vorstellen, wie du so als Grundschulkind immer wieder den Film weitergeguckt hast und denkst, vielleicht geht es diesmal weiter, vielleicht schaffe ich es diesmal. Wenn ich vorspule, vielleicht ist er dann zu Ende.
Ja, und es ist wie bei dem Original auch. Es ist für mich so einer der besten Horror- bzw. Science-Fiction-Filme seines Jahrzehnts. Und ich finde ihn besser als die dämonischen. Und ich glaube, dass ich den zuerst gesehen habe, braucht man nicht mehr sagen, wenn ich den Grundschulalter gesehen habe.
Das heißt ja nichts, ne?
Den einen habe ich schon in der Wiege gesehen. Ich habe den mit der Muttermilch aufgesaugt.
Genau, als du ausgetauscht wurdest.
Im Kokon, als du da
in Zeug der Schote. Wurdest.
Genau.
Wechselbalg.
Der Schote.
Okay, Jacko.
Ja, ich habe den halt auch als erstes gesehen von diesen ganzen Body Snatchers Filmen, allerdings deutlich später. Ich habe ganz andere Filme in der Grundschule gesehen, aber den tatsächlich nicht. Das war... Da war ich auf jeden Fall schon erwachsen. Ich würde irgendwann so sagen, frühe 2000er, auch im Fernsehen tatsächlich. Das war noch die Zeit, wo man noch Fernsehzeitung hatte. Das weiß ich noch, weil ich bin durch die Fernsehzeitung, ich habe von dem Film natürlich schon mal gehört, aber dann, oh, der läuft, da habe ich bewusst mal gesagt, oh, da setze ich mich vor die Glotze und guck den. So, das weiß ich halt noch. Und fand den damals ziemlich gut schon. Ich glaube, damals war er mir ein Tuck zu lang gefühlt, dass ich nicht gesagt habe, oh, der war jetzt grandios oder so, aber der war schon ziemlich gut. Und ja, dann folgten halt erst die anderen Filme, der 90er-Film, der 50er-Film, auch der Invasion. Und ich habe den dann erst wieder gesehen, als ich mir die DVD zugelegt habe, ein paar Jährchen später oder so. Und jetzt halt vor 3 Wochen nochmal, jetzt seit Jahren schon nicht mehr. Und ich muss sagen, dass er mir diesmal am besten gefallen hat. Ich habe den jetzt wirklich auch in der Kategorie nicht nur sehr gut, sondern tatsächlich, wie Ding Dong auch sagt, einer der besten Genrefilme seiner Dekade. Und ich würde sogar sagen, in diesem speziellen Genre ist das schon, also viel besser geht's für mich kaum, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist wirklich fantastisch.
Okay, da bin ich wirklich die Ausnahme. Wie gesagt, ich finde die 50er-Version einfach ein bisschen besser.
Ja, ist okay.
Auch warum. Aber ich gebe euch insofern recht für die Dekade auf jeden Fall. Und er ist für mich auch kein schlechter Film. Das möchte ich auch nochmal betonen hier, bevor wir einsteigen, nicht, dass ich gleich Haue bekomme oder sowas. aber ich kann dir nachher noch meine Wertung sagen. Dann, bevor wir einsteigen, wieder etwas Wissenswertes zum Film. Und zwar das erste gleich, was mir jetzt erst bei der erneuten Sichtung aufgefallen ist. Das war
mir
sehr
auch.
Lustig.
Mir auch.
Und traurig vielleicht auch. Zur Erklärung, Robert Duvall ist halt vor ein paar Tagen ja gestorben. Und den sieht man zum Anfang, etwa bei Minute 5 in dem Film. Da sitzt er auf so einer Schaukel und ist verkleidet so als Priester und schaukelt so hin und her. Das ist so eine völlig, also das ist so eine Vorbeifahrt mit dem Hauptdarsteller, der, glaube ich, da langläuft und mit der Kamera. Und er ist dann im Hintergrund. Und die Szene ist nur zustande gekommen, weil er gerade an einem anderen Film oder bei den Dreharbeiten gerade sich in San Francisco aufgehalten hat. Und bezahlt wurde er mit einer Jacke. Hm. Aber das ist mir erst diesmal aufgefallen, dass er da sitzt. Und ich dachte so, hä? Nee, das ist er. Ah, krass. Hab ich gleich gegoogelt.
Ja, ging mir exakt genauso. Ich mach den rein und sehe den auf der Schaukel. Das ist doch Robert Duvall. Ich wusste gar nicht mehr. Ich dachte, der muss ja eine größere Rolle in dem Film. Und dann wusste ich ja gar nicht mehr. Dann habe ich bei IMDb geguckt. Da wurde auch erst gar nicht gelistet, weil dann steht der ja erst bei Uncredit irgendwo da unten. Dachte, hä? Wieso? Also ich habe da nicht recherchiert, warum das so ist. Aber dann dachte ich auch, das ist ja schräg. Ja.
Okay, dann das nächste. Donald Sutherland wurde während der Dreharbeiten zu einer Szene, in der Matthew und Elizabeth Rennen zu sehen sind, von einem Volkswagen-Käfer erfasst beim Dreh. Er prallte auf die Windschutzscheibe und konnte noch sehen, wie der Fahrer entsetzt sagte, oh Gott, nicht sie.
Nicht sie, wen hat er denn erwischen wollen? Duvall oder was?
Das erinnert mich wahrscheinlich an, gedacht so, oh, das wird teuer. Oh je.
Verdammt.
Das erinnert mich an Asphalt-Cowboy. Der wird doch, Al Pacino wird doch, nee, wer spielt denn nicht Al Pacino?
Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman, ja, genau. Der wird doch auch angefahren.
Ja, stimmt. Aber wie geil auch. War das ja irgendein Passant oder gehört er jetzt zu cool? Warum fährt da irgendein VW lang, der den anfahren kann?
Ja, ich glaube, die haben da schon ihre Bereiche gesperrt, aber da gab es dann bestimmt auch noch so ganz random.
Der ist einfach durch.
Verkehr. Ja, ja.
Da steht ein Schild, aber das passt schon. Da hinten ist doch auf. Da sind doch Leute. Geil.
Okay. Das hier, das wusste ich tatsächlich auch nicht und ich hatte mir vorgenommen, bei der nächsten Sichtung nochmal drauf zu achten. Erstmal was zu den Effekten quasi vom Sound. Unter den Geräuschen, die Ben Burritt für die Szene des heranwachsenden Pots verwendet hatte, übrigens großartig die Effekte, die in diesen Pots zu sehen sind, stammte der Herzschlag von einer Ultraschallaufnahme seiner schwangeren Frau. Das hat er dafür verwendet. Die Schreie der Pots wurden mithilfe von quietschenden Schweinen aufgenommen und dementsprechend dann verändert. Aber das ist das Spannende. Im Laufe des Films verschwinden nach und nach die natürlichen Geräusche wie Grillenzirpen und Vogelgezwitscher, bis schließlich nur noch mechanische Klänge wie Sirenen oder Müllwägen zu hören sind.
Mhm. Ach krass, habe ich gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein.
Habe ich auch nicht drauf geachtet, aber deswegen wollte ich da nochmal drauf achten, wenn ich den nochmal gucke.
Das gibt dem recht, was ich hier so mir notiert habe, auch, dass das Sounddesign von diesem Film ist großartig.
Oh ja.
Das hätte ich jetzt so nicht benennen können, aber es trägt wahnsinnig viel zur Stimmung bei.
Ja.
Ne, also dieses normale Leben verschwindet so nach und nach.
Mhm. Ja. Das passt total dazu, ja.
Ja, passt.
Und man sieht am Anfang einen Zeitungsartikel, wo drin steht, dass es so Netze über der Bay Area gegeben hat, die ganze Bay Area überzogen haben. Das ist tatsächlich passiert. Dieser Zeitungsartikel ist echt. Das Ereignis hat sich nur wenige Wochen vor Beginn der Dreharbeiten tatsächlich so zugetragen.
Hm. Das passt ja.
Ja. Okay, dafür, mehr habe ich tatsächlich nicht. Das andere habe ich schon gesagt, dass McCarthy nochmal auch in einer kleinen Rolle da zu sehen ist.
Aber wie? Die Rolle ist super, die er da bekommt, weil er ja wieder der paranoide Typ ist, der witzigerweise auch von Auto läuft. Also jetzt ist nicht von der Zazalet. Und diesmal auch wieder warnt, aber diesmal wird er nicht so ernst genommen. Und das finde ich halt gut, weil es passt zu dem Tonfall dieses Films und dem Setting, das wir hier haben. Und das ist für mich eine ganz große Stärke dieses Films.
Voll.
Weil der da ja schon sehr viel anders macht.
Ja. Dann würde ich auch wieder normal einsteigen mit der Frage, wie hat der Film euch so abgeholt? Weil da ist ja diesmal ein bisschen was anders und es wird ja auch gleich enthüllt, mit wem wir es da zu tun haben. Wie war das so für euch, Ding Dong?
Oh, ich mochte diese Szene. Also damals, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals diese Szene so richtig schön creepy fand. Das ist Sounddesign mit diesen Bildern auf diesem Planeten, wo so dieser Nebel wabert. Oh, stark. Das fand ich damals schon unglaublich gruselig und jetzt zwar nicht mehr gruselig, aber super atmosphärisch. Ich find's geil. Und dann halt dieser Übergang, ne? Wir haben es jetzt gesagt, im Original ist es die Kleinstadt, hier ist es die Großstadt. Und du merkst halt ganz arg diese Anonymität der Großstadt. Also es ist in San Francisco angesiedelt und man merkt so, ja, irgendwie keiner kennt mehr seinen Nachbarn und es sind auch ganz, ganz, ganz viele Szenen so gefilmt, wo so Leute im Hintergrund so verdächtig dreinblicken und irgendwie ein bisschen seltsam agieren, ne? Und man weiß noch gar nicht so richtig so, hat es schon eingesetzt? Hat es nicht so eingesetzt? Ist mir damals beim ersten Mal oder beim zweiten Mal nicht aufgefallen. Dieses Mal ganz, ganz arg, wie viele Szenen doch da zu sehen sind, wo irgendwas im Hintergrund passiert, wo du dich fragst, so, bilde ich mir das jetzt nur ein? Ist es Zufall? Ist es gewollt? Ist es zweideutig? Oder ist definitiv da jetzt schon jemand verwandelt? Ne? Gleich am Anfang haben wir so eine Szene, wo eine Lehrerin zu ihren Kindern sagt, die laufen da über den Spielplatz, wo Robert Duvall auch zugegen ist.
Und sehr verdächtig übrigens als Priester auf einer Schaukel.
Genau, mit Kindern. und die Kinder pflücken so die so Blüten ab. Und dann sagt die Lehrerin, schmeißt die Blüten bloß nicht weg, nehmt die mit nach Hause oder so. Ne? Mhm, und dann kannst du so überlegen, so okay, was ist das jetzt? Ist es so die Lehrerin, so das Wertschätzen des Lebens und der Natur, so hey, wir haben der Pflanze jetzt etwas weggenommen, schmeißt das also nicht nur weg, ja, sondern wenn ihr das schon haben wollt, diese Schönheit von dieser Pflanze, dann hebt sie auch auf. Oder ist sie schon verwandelt und will, dass die Kinder die Pflanzen mit nach Hause bringen, damit die Leute verwandelt werden. Mhm. Ja, also das sind so Ebenen mit drin oder auch dieser Müllwagen, der dauernd durch die Gegend fährt und Sachen abholt. Ne? Also das sind ganz, ganz viele Momente, wo sehr, sehr, sehr zweideutig sind und du wirklich in beide Richtungen argumentieren kannst, was sich da gerade zuträgt.
Ja, ich muss schon wieder dir in allen Punkten recht geben. Das hätte ich genauso sagen können.
Wow. Was ist heute los?
Ich weiß auch nicht. Das müssen wir wieder ändern. So. Ich finde halt auch, dass der Film, habe ich jetzt mehrfach schon eine ganz andere Tonalität, das fängt ja schon damit an, dass du eben genau von Anfang an schon weißt, was da passiert. Aber das finde ich, das darf der auch ruhig machen, weil es ist ein Remake von einem sehr bekannten Film. Also auch 1978. Es wird sowieso jeder wissen, worum es in diesem Film geht. Mal abgesehen davon, dass der Invasion of the Body Snatchers heißt, worum soll es denn jetzt grob gehen? Das überrascht ja keinen mehr. Deswegen ist das völlig legitim, dass du gleich mit der Tür ins Haus fällst. Es ist ja nur wichtig, dass die Figuren es nicht wissen. Das ist wieder dieser Hitchcock-Spannungsaufbau. Du weißt, was da im Busch ist, aber die wissen es nicht. Und das macht ja die Spannung aus. Wann passiert es denn? Wann ist da wer fällig? Wann fällt bei denen der Groschen? Das ist ja der Spannungsaufbau. Nicht, dass wir erst irgendeine Idylle haben, die so langsam, das macht die Dämonischen ja gut. Das ist so sein Stil, aber das ist jetzt der Stil. Und das finde ich besser, als das nochmal zu kopieren. Weil das macht für mich am wenigsten Sinn. Dann mach doch was Eigenes damit. Und gerade dieser Punkt, Großstadt, genau das ist es, was mich in diesem Film total abholt. Diese Anonymität der Großstadt. In der Kleinstadt, jeder kennt jeden. Das ist halt nicht so. Hier ist es genauso. Die Invasion könnte schon längst im Gange sein. Die halbe Stadt könnte schon infiziert sein. Und man merkt es nicht. Woher auch? Man läuft über die Straßen, sieht Leute, die man nicht kennt. Und dann fällt eben auch so Kevin McCarthy quasi, der ans Auto stürmt und sagt, sie sind da, sie kommen, rettet euch, keine Ahnung. Da denkt man, ja, ist wieder irgendeiner, der so ein Druffi, der herumläuft. Gibt's ja genug. Also da, der wird dann auf Auto überfahren. In der Kleinstadt hieß es gleich, oh mein Gott, was ist hier passiert? Oh, da liegt der, dope, passt. So. Also, das ist halt so. Das ist halt richtig Großstadt, da stört sich oder da irritiert das keinen, wenn sowas ist. Und das finde ich halt für die Lage oder für die Situation, denn die sind eigentlich noch besser, weil wenn es dann bemerkbar wird, ist es schon viel zu spät. Dann ist das Kind schon komplett im Brunnen gefallen, wenn es dann wirklich auffällt.
Ja.
So. Und was du meintest mit, da passiert das im Hintergrund und so, genau das, da gibt's ja diese Szene, wo die auf dieser Party sind, finde ich. Mhm. Da fällt das sehr, sehr auf. Da war ich auch die ganze Zeit so, was machen die denn da hinten, was macht das? Also du bist selber du wirst ja selber paranoid, weil du weißt es ja, die wissen es nicht und du guckst die ganze Zeit schon so, fand ich großartig.
Ja, vor allem, weil es halt auch bedient wird. Ne? Es wird bedient und dadurch, dann ist es auch nicht so schlimm, dass wir eigentlich schon, ich sag mal, in Anführungszeichen gespoilert bekommen, worum es hier geht. Aber wir raten ja die ganze Zeit, wir rätseln. Wer ist es? Ist es schon soweit? Könnte vielleicht auch eine der Personen, die wir schon kennen, vielleicht betroffen sein?
Und das macht es ja sogar besser. Dadurch funktioniert es ja so. Das ist ja bewusst so gemacht. Und das ist halt geil.
Ja, wir werden ja selber paranoid.
Ja, eben. Ne?
Wobei damals, als ja dann die eine Figur dann auch eingeführt wird, die dann auch alles so untersuchen soll und helfen soll und sowas, das war mir sofort klar, dass die ja irgendwie, aber gut.
Ja,
das glaube ich ist.
Wie auch immer.
Da können wir gleich nochmal im Spoilerbereich drüber sprechen. Aber ich gebe euch total recht und mir gefällt der Anfang, beziehungsweise das erste Drittel ist es ja vor allen Dingen, auch mit am besten. Und da gebe ich sogar euch recht, das ist besser auch als in der 5 oder anders als in der 50er. Und du hast ja diese Steigerung, du hast diese Stadt, du hast die Anonymität, du hast diesen urbanen Paranoia-Horror, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Und ständig das Gefühl, und das war jetzt toll, den in HD nochmal auf dem großen Fernseher zu gucken, weil Jaco, da gebe ich dir voll recht. Ich habe nämlich auch überall im Hintergrund geguckt, so, was machen die denn da? Und die gucken auch komisch. Und, das ist total spannend, weil du ja du verfolgst es quasi live, wie diese Stadt sich so nach und nach ändert und verwandelt und anders wird und dann du bekommst ganz, ganz viele Details im Hintergrund serviert, die dir bei der Erstsichtung, glaube ich, gar nicht auffallen, sondern erst später bei der Zweitsichtung, wo du denkst so, okay, das ist mir nicht aufgefallen, so.
Aber wie gesagt, selbst dann bist du dir bei vielen Szenen gar nicht sicher, ob das jetzt so ist oder nicht. Ne? Es ist zweideutig gehalten.
Es wird ja auch nicht revealed bei den meisten
Nein,
Szenen.
Nein, überhaupt
das,
nicht.
Das ist ja auch einfach so.
Und das ist das Geile.
Und nochmal die Szene mit dem Müllwagen generell, das finde ich auch so geil. Das wird ja beim 93er Film ist es ja auch so. Also warum es da diese Müllwagen gibt, aber allein das, wenn man weiß, was das ist, total gespenstisch irgendwie. Das ist so.
Ja. Wo mich der Film dann aber verliert, ist irgendwann im Mittelteil. Gar nicht so sehr wegen den Effekten, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich finde immer noch, dass dieser Film hervorragende Effekte hat,
was
gerade so Body-Horror-Sachen betrifft. Aber da werden so diese Figuren kommen dann ja mit ins Spiel und die sind mir an manchen Stellen einfach manchmal ein bisschen zu drüber und zu hysterisch. Ich keine Ahnung, ne, wie es euch dabei geht. Und es gibt dann so ein, zwei Momente, gerade wenn dann sie versuchen, das erste Mal in diesem Schlammhaus für Entspannung, finden sie ja dann das erste Mal so eine noch nicht fertige Figur.
Mhm.
Und dann holen sie ja den Psychiater, gespielt von Leonard Nimoy, ja dazu. Und der geht dann da rein und kommt dann raus, so von wegen, ich finde hier nichts. Und dann siehst du nur noch das Fenster auf. Und das sind so ein paar Momente, wo mich der Film immer mal wieder verliert. Keine Ahnung. Und ich kann ja schon mal sagen, das ist ja auch kein Spoiler, aber mir geht da ein bisschen zu lang. Also er braucht zu lange, um dann irgendwann, jetzt geht's los. So.
Das Witzige ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ging es mir so, dass ich dachte, geiler Film, der ist mir aber an ein paar Stellen ein bisschen zu lang oder es dauert mir zu lange und das Gefühl hatte ich diesmal gar nicht.
Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir die Figuren zu hysterisch gewesen wären. Mhm. Es ist bei mir aber genauso gewesen wie beim ersten, dass ab dem Zeitpunkt, wo alles klar ist und wo die Flucht einsetzt, an dem verliert mich der Film. Das habe ich beim Original so und das habe ich hier genau an der gleichen Stelle wieder. Auch wenn hier wirklich das Sounddesign sehr geil ist bei der Verhammer. Das ist so heftig, wie sich diese Klänge überschlagen und es so chaotisch wird. Also es hat mich richtig, es hat so richtig den Puls hochgetrieben. So.
Wow. Ja, ich will auch sagen, handwerklich ist der nochmal, also dämonisch für seine Zeit und für sein Budget handwerklich gut. Der hier ist handwerklich sensationell. Also ich finde auch, die Kamera ist teilweise großartig. Die halt, und eben das Sounddesign, das unterstreicht jedes Mal diesen Verfolgungswahn, dieses Paranoide noch mehr. Also auch die Szene, in der Donald Sutherland in dieser Telefonzelle steht und einem auch versucht, alle möglichen Leute und Regierungen anzurufen. Und du jedes Mal merkst, der kommt da nicht durch. Die haben das schon alles irgendwie abgeblockt. Wie die Kamera das einfängt, führt dann teilweise von unten dazu dieser verstörende Sound mit diesen vielen Schnitten. Das ist so richtig, oh mein Gott. So, das ist hervorragend eingefangen.
Absolut.
Und ich finde,
der Soundtrack dazu.
Und der Soundtrack dazu, ja. Und, ich finde halt auch, dass, ich habe den jetzt auch in 4K geguckt, eine kleine Kaufempfehlung, die 4K ist fantastisch. Also Bild und Ton sind da so gut, das lohnt sich wirklich mal. Und was ich noch sagen wollte, dass der Film ja nicht mehr in den 50ern spielt und deswegen ja nicht mehr in diesen, sage ich mal, politischen Kontext passt, macht überhaupt nichts, weil der greift ja hier auch wieder was sehr Politisches seiner Zeit auf. Dieses Misstrauen in die Regierung im Prinzip, das spielt ja nach Vietnam,
richtig,
nach Watergate und ja. Man war ja sehr, sehr kritisch, was so Obrigkeiten, Regierungen genau. angeht. Und fängt ja wieder diesen Zeitgeist ein. Also auch wieder wem können wir trauen? Und das passt wie Faust aufs Auge. Also der hätte 1988 nicht so gut funktioniert wie 78.
Ja, und was man noch dazu sagen muss, damals zu dem Zeitraum war es ja auch so, dass immer mehr Sekten aufgekommen sind, ne?
Ja, stimmt.
People's Temple und so weiter, genau. Ne? Also das spielt da auch mit rein, ne? So wie du sagst, Misstrauen gegen die Obrigkeit und eben dieses Leute verlieren sich in Sekten.
Genau. Also wieder perfekt für den Zeitpunkt.
Und vor allen Dingen auch dieses Nihilistische, diese Hoffnungslosigkeit, die auch in diesem Film überall präsent ist, ne? Also es Du hast gar keine Chance, dem zu entkommen. Ne? Alles wird schlechter.
Genau. Alles geht vor die Hunde. So.
Das Lustige ist, ich habe dann irgendwann drüber nachgedacht gehabt, weil der Film geht ja dann in eine bestimmte Richtung und irgendwann kriegst du ja auch mit, was alles schon so passiert. Das können wir gleich im Spoilerbereich drüber reden. Aber es gab ja jetzt letztes Jahr die Serie Pluribus auf Apple. Das ist eine andere Form davon, aber da werden die Leute auch verwandelt, in dem Fall durch ein Virus, wo sie auch keine Wahl hatten zwischendurch. Das passiert auch in der ersten Folge, ist auch, glaube ich, kein Spoiler. Und was aber das Spannende ist, was man so bei diesem Setting ja weiterdenken kann, was passiert denn mit dieser Gesellschaft, wenn sie jetzt zum Beispiel komplett verwandelt ist? Ist es dann eine harmonische Gesellschaft? Es gibt dann keine Gewalt mehr, alle mögen sich oder so. Also wie spielt man dieses weiter? Und da nur die Empfehlung, falls ihr Pluribus noch nicht gesehen haben solltet, guckt unbedingt diese Serie. Es ist eine der besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahre, definitiv. Sollte man gesehen haben.
Mhm. Aber die Frage kann man ja auch bei diesen Filmen aufwerfen, ne? Also, ich sag mal jetzt ganz antimenschlich, wäre es für den Planeten Erde eventuell besser, wenn alle Menschen durch diese Schotenwesen ausgetauscht wären, weil die haben ja keine Emotionen wie Liebe oder Hass. Das heißt, Kriege, Kämpfe und so weiter fallen weg. Für den Planeten vielleicht die bessere Option.
Ja, und rein theoretisch, sie haben ja auch alle ein kollektives Bewusstsein. Das heißt, es wird keine Morde untereinander geben, keinen Krieg, keiner will sich was Böses, weil alle sind ja eins. So, das klingt natürlich in der Theorie immer super. Aber ich sag auch, in der Theorie ist Kommunismus auch super. Das hat auch nie funktioniert. Also irgendwo ist halt immer ein Haken. Was in der Theorie zu gut klingt, kann praktisch nicht funktionieren. Ist so meine Erfahrung. Da irgendwo hakt es dann immer dran.
Ja, aber andererseits, wenn wir jetzt ins Tierreich gucken, also was wie Bienen, Ameisen, ne? Die kriegen sie auch hin.
Richtig, aber dann kommt
ja
wieder...
Wir haben ja nur eine Königin. Ne?
Ja, so, von
ja,
da
ist... Das ist ja nicht, ey, vielleicht gibt's irgendwo den Megapod.
Den Megapod. Ja. Den iPod.
Den Brainpod.
Und das ist dann auch wieder wie bei... wie das ist dann auch wieder bei der Kommunismus. Da sagt man ja, alle sind gleich. Aber den einen gibt's aber noch, ne? Der dann auch genau. Da oben drüber sitzt.
Der,
ne?
Der ist gleicher.
So,
der ist gleicher, genau.
Frag mal die Chinesen oder ne, die Leute, die DDR noch miterlebt haben. Da waren auch nicht so alle so gleich, wie sie mal behauptet haben, ne? Das sagt man nur, damit die normalen Leute die Schnauze halten. Das ist einfach so...
Wollt ihr noch irgendwas im allgemeinen Bereich jetzt reinwerfen?
Du hattest ja eigentlich schon gesagt, so die Verwandlungsszenen können wir nochmal ansprechen, aber vielmehr außer, die sehen wirklich gut aus und es ist so richtig schön schmieriger Body-Horror, würde ich es jetzt tatsächlich nennen, ja?
Ja.
Der auch ein, zwei, ich sag mal, Gewaltszenen mit beinhaltet, ne, wo auch mal ein bisschen Blut fließt und so, ne? Also ich weiß noch, damals war sehr einprägsam für mich im Grundschulalter. Der Film hat mir Schiss gemacht. Also den fand ich sau unheimlich.
Den sollte man ja auch nicht im Grundschulalter, glaube ich, gucken.
Ja, aber ey, da habe ich auch Jaws und Alien schon geguckt gehabt. Die haben mir auch viel Angst gemacht. Aber auf eine andere Art und Weise. Auf eine andere Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube auch, dass der Film sogar dann beängstigender ist, weil bei Jaws und Alien kann man ja sehr, sehr klar trennen, dass das halt komplett... weit weg von allem ist, was ich jemals erleben will. Bei Jaws, man kann auch an den Strand gehen, aber weiß, was ich meine. So, ne, ist ja nicht so, ich jetzt nicht in Kalifornien lebe und jeden Tag im Meer bin, ängstigt mich das nicht so.
Richtig,
ne?
Du hast
und
so einen
geografischen Alien, weiß man sowieso,
Abstand, ja.
Wann bin ich im, ich bin ja nicht im Weltall auf so einer Station, dann kommt so ein Vieh. Man könnte jetzt auch argumentieren, ja, die Außerirdischen kommen auch nicht hierher, aber da ja hier alles in so einem normalen Setting ist und so. Und Leute, die ich meine zu kennen, verhalten sich anders. Das kann man auch als Kind, versteht man das ja schon. Die Angst dahinter, das ist schon unheimlich.
Ja, ja, also
und ich habe in dem Alter auch andere Sachen geguckt, der hätte mich, glaube ich, auch sehr verstört.
Ja, so wie du sagst, du hast so einen geografischen Abstand. Das eine ist im Weltall, das andere ist nur im Wasser. Hier hast du wirklich so ein Setting, das könnte hier direkt in unserer Umgebung stattfinden.
Ja, und man kann einen Film wie Der Weiße Hai komplett zerlegen mit der einfachen, geh doch nicht ins Wasser. Weil was soll passieren? Der kommt nicht an Land und jagt dich. Bleib doch einfach aus dem Wasser weg. Wenn man jetzt böse sein will.
Dann guckst du Sandsharks.
Ja, genau.
Eissharks, Sandsharks, was gibt's da alles?
Eissharks,
Sandsharks.
Aber,
oh Gott.
Ne? Aber im Grunde genommen kann man so einen Film wie Der Weiße Hai sagen, ja, dann geh doch einfach nicht ins Wasser. So, ja. Dann würde niemandem was passieren. Ist halt scheiße, aber ist halt so. Ne?
Ja. Sharknado hast du vergessen hier. Die kommt überall hin.
Sharknado, genau.
Wie konnte ich Sharknado vergessen?
Oh, Sharknado. Okay, aber hier Watch the Skies Empfehlung, bitte haltet euch an das FSK, guckt mit euren Schulkindern, Grundschulkindern nicht den Film.
Ich habe ihn alleine geguckt.
Ach, ja, deswegen bist du so, wie du bist. So.
Ja, genau.
Liebe Eltern, wollt ihr das?
Okay, dann würde ich mal in den Spoilerbereich eintauchen. Ich würde jetzt mal die Logikkeule auspacken. Wir hatten es schon mal angedeutet gehabt und es gibt so für mich so ein paar Sachen, die ich jetzt bei der nächsten, also einer neunten Sichtung einfach schwierig fand oder komisch, seltsam. Zum Anfang haben wir ja ihren Freund, der quasi dann diese Blume, kleine Dings, dann ins Glas kriegt, sie das Gestell an der Seite und er schläft dann und wird dann verwandelt und man sieht ihn nur noch, wie der Scherben morgens auffegt und dann klar ist, okay, er hat sich irgendwie verwandelt. Das kann man auch irgendwie akzeptieren, aber er geht dann runter und bringt sofort den Müll weg und da steht schon ein Müllfahrzeug und wartet auf ihn. Und da hatte ich dann die Frage, können die jetzt quasi per Gedankenübertragung, ist es so ein Kollektiv, aber später gibt es dann immer wieder Szenen, wo sie miteinander reden müssen, um Details und Informationen auszutauschen. Also da fehlt mir immer irgendwie was. Also es wird so angedeutet, als wenn sie schon wissen, dass er verwandelt ist und deswegen kommt das Müllfahrzeug, aber später gibt's dann Dinge, die dann nicht so sind. Das ist das eine. Dann das zweite, mit Leonard Nimoy habe ich schon angedeutet, mir war sofort klar, dass er auf jeden Fall so ein Pflanzengedöns ist. Auch damals bei der Erstsichtung schon. Und dann gibt's ja dieses Matschhaus, wo die sich entspannen sollen. Und er hieft dann diesen Körper offenbar aus dem Fenster, um dann zu sagen, dass da niemand drin ist. Und dann gibt's später auch immer wieder Momente, wo so Menschen dann ganz schnell verwandelt werden. Aber zum Beispiel dieser Obdachlose, der sich dann in einen Hundmensch verwandelt, der gammelt 3 Tage irgendwie draußen rum und verwandelt sich nicht. Also, ja. Da um mal auch was Negatives einzuwerfen, was mir jetzt einfach wieder aufgefallen ist, wo ich dachte so, da muss ich schon hart schlucken jetzt.
Ja, vielleicht war der Obdachlose A zu dreckig, da hat sich der gesagt, oh, da gehe ich nicht bei, das ist ja, Oder der war halt so rotzevoll, vielleicht konserviert Alkohol oder so, weiß es ja nicht, da dauert das auch ein bisschen länger, kann ja alles sein.
Also, zu deinem ersten Punkt, es gibt Telefone.
Ja, aber dann, woher weiß er denn, wo er anrufen muss? Hat er jetzt einfach da bei der Mülldeponie angerufen? Hallo, ich bin eine Pflanze, können Sie mal vorbeikommen?
Moment, die haben ja, taktisch sind die ja vorgegangen. Also, dass die ja auch erstmal zum Beispiel Telefonzentralen, die zuerst infiltrieren, wahrscheinlich haben die auch zuerst bei der Müllabfuhr angefangen. So, und die wissen dann grob, wo sind denn unsere Pappenheimer, wo müssen wir morgens unsere Tour fahren? Aha. Das wäre so ein Argument.
Ich glaube, da kann man schon so ein bisschen...
Systemrelevant nennt man das.
Ja, genau.
Ja, vielleicht ist auch
die Lehrerin am Anfang. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall schlau wär's. Ich meine, es gibt ja noch einen Film, den wir wahrscheinlich auch besprechen werden. Da ist ja durchaus auch eine Lehranstalt. Das Zentrum des Ausbruchs. Zweiter Punkt bei Leonard Nimoy. Ich würde nicht sagen, dass ganz klar ist, dass der von vornherein schon verwandelt ist. Ich finde, es ist komplett offen, dadurch, dass er Psychiater ist und ich sag mal eine emotionslose Herangehensweise hat, ist für mich nicht klar, ob der schon ganz am Anfang in seiner ersten Szene verwandelt ist oder irgendwann erst, ob das dann kommt. Das ist nicht klar.
Das meine ich gar nicht, sondern dass er der Böse irgendwann ist.
Ach so, du meinst,
also, dass er innerhalb dieser Gruppe,
dass es vorhersehbar wird. Ja, okay,
genau.
Ja, also, ich muss sagen, für mich war das nicht von vornherein klar. Das
Aber sie vertrauen ihm viel zu stark, obwohl die anderen ja viel mehr zusammen sind.
Ja, aber das ist doch der Kumpel von ihm. Also warum würdest du deinem Kumpel nicht vertrauen?
Ja, aber die anderen sind ja die ganze Zeit zusammen und beschützen sich quasi gegenseitig, dass sie sich nicht verwandeln. Aber der darf die ganze Zeit in sein Büro zurückgehen, irgendwo sein. Und dann trauen sie ihn aber 100%, wenn er wieder zurückkommt und sagen, ach, Dieter, schön, dass du wieder da bist, ne?
Aber das ist ja auch das Problem, sage ich mal, an diesem Ding, dass ja für die selbst auch so surreal ist, wie gehst du mit der Situation um? Wem vertraust du, wem nicht? Du musst ja trotzdem noch irgendwelchen Leuten vertrauen, zumindest zu dem Zeitpunkt. Die kommen vielleicht auch nicht auf die Idee, ach Mensch, der könnte ja auch schon zu denen gehören, weil sie ihn eben so lange kennen. Mhm. Und weil er auch noch einen durchaus vernünftigen Eindruck auf sie macht. Der wirkt ja nicht, wie gesagt, Inversion vom Master, sondern nach vorne statt, das ist völlig ausgeschlossen. Sondern der ist ja so, wie er immer ist. Der erfüllt ja quasi seine Rolle. Also man muss ja nicht zwingend denken, das ist da im Busche, ja? Und so einen hätte es bei den 50ern eigentlich mal gebraucht. Der sagt, Moment mal, das kann eigentlich nicht sein. Das ist doch Quatsch. Ne? Das hat mich bei der 50er-Version so gestört, dass die alle sagen, ach ja, Mensch, das wird wohl so sein. Ja, Mensch, guck mal an. Ne?
Da kannst du auch nicht alle zum Gruppenkuscheln mal einladen. So, nein, wir müssen alle beieinander bleiben. Genau. Keine raus.
Genau. Das waren die 70er, da waren Rebellen. Die haben gesagt, so geht's aber nicht.
Ich muss aber sagen, er ist ein sehr seltsamer Psychiater. Ich meine, er hört sich ja nicht mal wirklich, das ist mir so aufgefallen, der hört sich überhaupt nicht an, was sie sagt.
Ja, das
ist aber
das,
er gibt schon gleich die ganzen Tipps, wie sie sich doch verhalten soll. Ja, also er stellt seine Diagnose, bevor er weiß, was dem Patienten fehlt.
Genau. Und es hat auch keiner gesagt, dass er ein guter Psychologe ist.
Und kein Psychologe, auch in den 70ern, würde ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, das ist Massenparanoia. Das passiert manchmal.
Ich weiß es nicht. Hä? Ich meine, es ist ja immer noch, ne, es ist ja eine hysterische Frau. Ne? Und zum gewissen Zeitraum war es ja so, dass Frauen gerne als hysterisch abgestempelt wurden. Ja, also wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, hätte er bestimmt eine andere Diagnose gekriegt. Aber das ist eine Frau und die sagt, ihr Partner ist irgendwie anders, also muss mit der Frau irgendwas nicht stimmen.
Okay.
Also ich fand, das kannst du auch als Statement lesen, so in dem Film.
Gut. Was sagst du zu der Hund-Mensch-Mutation? Die fand ich ja irgendwie
bescheuert.
Die fand ich bescheuert irgendwie. Die
war bescheuert.
Irgendwie so, hä? Und die führt ja dazu, dass sie dann ja rumschreit dann auch wieder, wo du auch denkst, so, oh, jetzt halt doch einfach die Klappe, auch wenn du nur was Komisches siehst. Oh, ja.
Ja gut, aber das glaube ich dem Film. Aber weißt du, ganz ehrlich, wenn du jetzt, da läuft ein Hund und du denkst, es ist ein Hund, der guckt dich mit einem Menschengesicht an, dass du dann erschrickst, das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde einfach nur, dass diese Szene wirkt halt wie ein Fremdkörper, weil ich meine, es ist ja möglich, aber dann, das eröffnet für mich so die Frage, ja, halte mal, wieso verschmilzt denn jetzt ein Hund mit einem Mensch, weil man eine Schote getötet hat? Also muss ich dann damit rechnen, dass wir auch Insektenmenschen haben? Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Ja, also das wirft mehr Fragen auf, als es irgendwie beantwortet in dem Fall.
Da kommt vielleicht die Reptilienmenschen her. Xavier Naidoo fragen, oder das habt ihr den Film auch gesehen? Ja, ich konnte mich an die Szene ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, obwohl ich den Film ja schon mal gesehen habe. Und als es dann aber kam, war ich auch so kurz, hä? Und deswegen habe ich komplett verstanden, dass die Frau losschreit, weil ich hätte auch fast so, hä, was? Das war schon ziemlich albern, aber eigentlich fand ich es ganz cool, weil ich fand es eher lustig gefunden. Und irgendwie, es hat so, ja, es ist ein bisschen albern, aber ich muss drüber lachen und das mochte ich in dem Moment irgendwie. Weil ich mir auch dachte, das musst du dich erstmal trauen. Du hast so einen wirklich total ernsten, spannenden Film und da kommt diese Szene, die so komplett Gaga ist und das ist auch die einzige. Danach kommt ja nie wieder sowas. Ja. Das ist so der Gag des Tages irgendwie. Das fand ich auch irgendwie nett.
Ja, es ist ja die Frage, wie die Intention war. Also haben die damals gedacht, das ist jetzt super creepy oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube schon. Ja, ja. Ich glaube schon, aber es sieht halt nicht so aus.
Nein,
halt
nicht so auch weil es so von der Bewegung her so ein bisschen abgehackt war und alles. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, eben, alles andere sieht halt nicht so aus. Alles ist super handwerklich toll und dann hast du diese eine Szene, wo du denkst so, huch, was ist denn da passiert?
Aber ich muss noch über zwei Szenen sprechen, die wirklich auch heute noch hervorragend sind. Das ist einmal, wo er dann, ich komme jetzt auf ihren Namen nicht, mit seiner Freundin da quasi, ne,
Elizabeth.
Dieses Anbandeln zwischen den beiden kann man vielleicht auch nochmal so kritisch hinterfragen, ob das jetzt in diesem Setting jetzt sein muss oder nicht. Aber sie schläft ja dann ein und kann sich nicht mehr wach halten und verwandelt sich ja dann und zerfällt in seinen Armen. Das ist eine großartige Szene, genauso wie dann quasi er ja dann versucht, dieses Zuchtlabor ja zu zerstören und dann gibt's dann irgendwann diesen Schnitt und die ist nicht so ganz klar, ist er dem jetzt entkommen oder nicht und dann trifft er auf die andere, die immer noch da rumwabert und noch nicht verwandelt ist und sie hofft dann, hey, er hat's geschafft und versucht auch sich zu tarnen mit Emotionslosigkeit und ich spreche ihn mal an und dann zeigt er auf sie und fängt an zu schreien mit diesem Alien-Geschrei und es ist einfach, also das ist wirklich, dieser Schlussakt von diesem Film ist hervorragend und auf den Punkt und beschert mir jedes Mal auch Gänsehaut, muss ich gestehen.
Absolut, die ist...
Ja.
Mach du.
Das ist legendär, wollte ich einfach nur sagen. Also ja. Diesen Schluss, den kennen ja auch Leute, die den Film nicht kennen eigentlich.
Als Meme.
Als Meme, ne?
Ja.
Weil es ist so fantastisch und ich finde auch geil im Prinzip, dass die Dame am Ende quasi, das die letzte Überlebende, die dann auch noch in die Falle tappt, die ist ja auch irgendwann weg, so im zweiten Drittel, taucht dann wieder auf und man denkt eigentlich, oh, die gehört jetzt zu dir, wo sie dir im Treppenhaus begegnet. Mhm. So, ja, ich hab mich irgendwie so getarnt wie die, kommt ruhig mit mir, da ist ja erst der Verdacht auf ihr. Mhm. Und dann stellt sie aber raus, nee, die hat schon die Wahrheit gesagt und am Ende ist es sie, die quasi drauf reinfällt, das finde ich auch so perfide irgendwie. Die hat sich so gut durchgemogelt bis dahin, obwohl sie die ganze Zeit völlig hysterisch ist und da tappt sie dann in eine Falle. So, das war irgendwie fies.
Ich finde dieses Finale so geil, weil es ist ja so gefilmt, wir glauben ja, dass Donald Sutherland ein Mensch sei, weil er wirkt ja wie so ein Fremdkörper unter den anderen, es wird immer so auf sein Gesicht geguckt und wie er sich verhält und wo er hinschaut und dann gibt's so eine Szene, wo alle dann irgendwie dieses Bürogebäude verlassen und alle gehen in den Aufzug, außer er nimmt die Treppe und dann ich zumindest dachte dann so, da muss ja noch ein Mensch sein. Es ist extra so gefilmt, dass wir denken, er ist der Mensch, weil er sich sonderbar verhält im Vergleich zu den anderen.
Genau.
Aber nein, ja. Ist es nicht. Ist geil.
Ja, und es gibt ja auch null Anhaltspunkte dadurch, dass er verwandelt ist. Wir sehen ja nichts, was irgendwie dahin deutet. Und deswegen ist es ja für den Zuschauer, wer sollte denn denken, dass er verwandelt ist? So, also weil der Film dir nichts gibt, dass du das glauben müsstest. Und dann endet der halt genau mit dieser Szene. Das ist so fantastisch.
Ja, wie gesagt, eher das Gegenteil. Diese Aufzugsszene.
Ja.
Allgemein im Büro, wie er sich verhält, wie er guckt, wie die anderen ihn angucken. Es ist bewusst so gefilmt, dass wir glauben müssen, dass er noch ein Mensch ist, der sich versucht, hier irgendwie inkognito zu tarnen. Und dann, bam.
Ist großartig.
Auch dieses Gesicht, dieser Schrei, diesen Ausdruck, den er da hat. Ey, der ist schon creepy. Mega creepy.
Also das
sogar.
Hat Donald Sutherland.
Stell dir mal vor, das hättest du als Kind gesehen.
Ja, genau. Gut, dass sie dir 15 Minuten gefehlt haben, ne?
Das war die Zensur.
Genau. Die ist nach Hause gekommen, hat das gelöscht.
Und was wir noch sagen müssen, unbedingt, ich finde es so geil, wenn die Credits einsetzen, komplette Stille. Ich finde es so stark im Kontext dieser Szene. Mhm.
Das passt ja zu dem Sound, was ich ja vorhin beschrieben hatte, ne? Dass da immer, das ist mir aber echt nicht aufgefallen. Einfach nur, dass der Sound stark ist und großartig und diese Geräusche auch, aber das muss ich bei der nächsten Sichtung unbedingt nochmal drauf achten. Das ist schon cool.
Ja. Und das ist ein eindeutig negatives Ende.
Ja.
Da wird nicht irgendwie suggeriert, dass wir da noch rauskommen könnten oder sowas, ne? Also, wir sind am Arsch. Die Menschheit ist am Arsch. Der Planet ist vielleicht gerettet. Wer weiß.
Aber vielleicht lieben diese Pflanzen ja auch Atomkraft und Minenarbeit. Also von daher.
Ja, vielleicht.
Na, es kann durchaus sein. Aber sie würden, aber sie würden keine Atombomben bauen.
Vielleicht zum Spaß.
Na, das glaube ich nicht.
Okay.
Die haben für mich jetzt nicht wie die Party People gewirkt.
Nee, nicht wirklich.
Die bauen dann Unkrautvernichter.
Oh, da müssen sie ja Kriege führen. Warum sollen die Unkrautvernichter bauen? Macht keinen Sinn.
Wir schweifen ab, glaube ich.
Ja, genau. Habt ihr noch was zu dem Film jetzt?
Nein.
Nein.
Okay, gut. Dann würde ich da nämlich auch den Deckel drauf machen und vielleicht die große Frage stellen. Erstmal noch hier abschließend, welche Punkte gebt ihr?
Ich glaube, 7,5 habe ich ihm gegeben.
Ich war vorher bei 7,5, bei mir ist eine glatte 8. Ich finde, der ist großartig und da gehe ich nicht von runter. Ich finde, hervorragend einfach.
Wegen den Längen und den anderen Sachen bin ich auf eine 7.
Ah, dann bist du aber im Vergleich dazu, dass du gesagt hast, so, ja, das ist nicht so ein toller Film und so, bist du jetzt gar nicht weit von uns entfernt.
So habe ich es nicht gemeint, sondern im Vergleich quasi zu dem Achter.
Ja, 7 und 8 ist jetzt auch schon nah beieinander.
Das ist ein ganzer Punkt.
Ja? Ich habe jetzt gedacht, du haust jetzt uns sowas wie 6 Punkte um die Ohren.
Nein, das macht dann nicht.
Das hat so angeteasert. Nein, verarscht war.
Also ich muss sagen, was meine 8 diesmal sehr beeinflusst, das ist einfach so ein Film für mich, der lebt komplett von seiner Stimmung. Und das ist so eine Stimmung, die ich einfach liebe. So, das ist auch sehr viel persönliche Referenz. So, man kann dem sicherlich auch, man kann immer, ist subjektiv. So.
Ja, du kannst auch 9 geben.
Ja, kannst auch 4 geben, weil es dir nicht anspricht. So, aber ja, gibt's so Leute. Aber der hat mich halt komplett abgeholt. Das ist so genau mein Ding. So möchte ich solche Filme haben.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, also 4 Punkte wäre schon heftig. Also ich kann es verstehen, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, liegt ihm jetzt nicht so. Aber 4 Punkte ist ja ein schwacher Film. Ja. Aber ja, klar, gibt alles irgendwo.
Wenn du wüsstest, was für Filme ich 4 Punkte gegeben habe.
Okay, dann würde ich nur noch mal einwerfen. Wie gesagt, wir haben jetzt beide mal besprochen, ne? 50er Paranoia, 70er Nihilismus, Kleinstadt, Großstadt, Hoffnung versus totale Aussichtslosigkeit. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles ausgeführt, welche Version wir vielleicht auch interessanter oder spannender oder welche Version irgendwie vielleicht für euch auch besser geeignet ist als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hätte jetzt am Abschluss, weil wir machen ja noch Teil 2 und Teil 3 von diesem Podcast-Format, also wir haben jetzt noch 4 Filme, über die wir sprechen wollen, seid gespannt, hätte ich jetzt hier dem Fall mal die abschließende Frage, weil wir haben die 2007er Remake-Version, braucht es mal ein neues Remake davon und wie könnte das vor allen Dingen aussehen? Unter anderem mit der spannenden Frage, weil heute sind ja alle irgendwie in Social Media unterwegs und wenn die Leute verwandelt werden, würden sie ja nichts mehr posten, vermute ich mal. Zumindest nicht mehr mit vielen Herzchen und Posen. Würde es dann schneller auffallen, dass die Leute irgendwie anders sind oder nicht? Was denkt ihr?
Man könnte ja damit spielen, also weil, ich meinte ja auch schon, der 50er und die 70er Version, die sind ja auch sehr in ihrer Zeit verankert und behandeln ja auch so Themen oder Stimmungen ihrer Zeit. Und wenn man das heutzutage machen würde, müsste man natürlich auch aktuelle Sachen aufgreifen, wie Social Media, wie das alle die ganze Zeit online sind und alles verbreitet sich viel schneller. Es wäre zumindest eine Chance, da einen interessanten Aspekt rauszuholen. Auch von wegen Fake News und was weiß ich was und KI. Kannst irgendwelche Videos erstellen, die täuschend echt aussehen. Das kann jeder Hans Wurst, der ein halbwegs vernünftiges Handy hat. So, was kann man da überhaupt noch glauben? Oder Leute, die alles glauben, was sie irgendwie im Internet sehen, obwohl es der größte Schwachsinn ist, auch noch damit kann man natürlich spielen. Was aber nicht heißt, dass ich unbedingt neue Versionen brauche. Aber wenn man eine macht, dann muss man das irgendwie mit einfließen lassen, sonst macht es für mich wenig Sinn.
Na, Ding da?
Ja, irgendwie schon. Also ich muss aber sagen, es würde mich jetzt persönlich gar nicht so wirklich reizen. Also auch unter anderem aus diesen Gründen. Ne? Also da fände ich es jetzt einfach zeitgemäß spannender, wenn man irgendwas rund um KI und Skynet, ja, die,
da haben wir ein paar
KI,
Filme
die sich von verselbstständigt und so. Ja, wäre für mich jetzt irgendwie näher dran als nochmal, wir werden unterwandert und Ja.
Ich hätte gerne über Mercy mit euch geredet, aber ich weiß ja, dass ihr keine Kinofilme guckt. Oder wenn, dann erst sehr, sehr spät. Wir können irgendwann, glaube ich, vielleicht das nochmal in Watch the Skies so, wenn der im Heimkino erscheint, weil da geht's ja auch um so KI und Gerechtigkeit.
Ach, ist das der mit Chris Pratt?
Das ist der mit Chris Pratt.
Der sich angehört hat wie...
Genau. Ich hatte den Titel nicht im Kopf, aber ja, der soll nicht gut sein.
Nee, der ist auch nicht gut. Aber ich würde gerne mit euch darüber sprechen, kann es aber jetzt nicht. Es ist mir nur gerade eingefallen, jetzt, weil wir über KI gesprochen haben.
Ja, genau. Der hört sich an wie Minority Report auf Wish bestellt. So.
Ja, ist er auch.
Double Feature.
Dann, genau. Oh je.
Eingangs hast du gesagt, du magst Double Features.
Ja, aber das wäre schon interessant, weil ein wirklich, für meiner Meinung nach, hervorragender Film und ein wirklich Garbage-Film. Okay, gut. Dann würde ich hier jetzt Schluss machen. Vielen Dank an euch beide. Ihr habt gleich das Schlusswort. Ich sage schon mal tschüss. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die beiden Filme gesehen habt und welchen ihr vielleicht spannender findet. Hört auf jeden Fall auch die nächsten beiden Double Features rein. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und macht's gut. Und ich gebe ab an Jaco.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielen Dank an euch beide. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Double Feature. Obwohl das Problem ist, ich weiß schon, dass wir die besten Filme jetzt schon geguckt haben. Außer es ändert sich in meiner Wahrnehmung sehr, sehr viel. Wobei ich kann auch schon mal sagen, von denen, die kommen, mindestens zwei davon, glaube ich, mag ich immer noch. Aber das werden wir sehen. Und zwei müsste ich ziemlich kacke finden. Aber das werden wir zu gegebener Zeit besprechen. Mal gucken. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Ding Dong.
Ja, danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke an euch beide. Das nächste Double Feature, vor dem habe ich Angst. Ich hätte mich gerne darüber gedrückt, davor gedrückt, aber wurde genötigt. Ich beschließe diesen Podcast mit: He's the first hero of the 21st century, and he's our only hope.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.